Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Herzlich willkommen in der Halbzeitpause. Es ist sein wohl letztes Mal auf der großen Brüsseler Bühne bei einem EU-Gipfel. Zu besprechen gibt es für Bundeskanzler Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs gerade jetzt aber enorm viel. Wie die europäische Wirtschaft spürbar stärken, wie Europa schnellstmöglich aufrüsten. Und auch mit Blick in den Nahen Osten und in die Ukraine braucht es dringend gemeinsame Antworten. Christian Feld.
In Brüssel läuft der Merz-Gipfel noch ohne Friedrich Merz, noch mit ihm. Olaf Scholz will die Ukraine weiter stärken für einen möglichen Waffenstillstand.
Jetzt gibt es einen ersten Schritt, der möglich scheint angesichts der Ergebnisse des Gesprächs zwischen dem russischen Präsidenten und dem amerikanischen Präsidenten. Aber der muss jetzt auch Realität werden.
Die Europäer, so wirkt es, können nur zuschauen, wenn Trump und Putin die Dinge regeln, wie sie es wollen. Was Europa tun kann? Sich verteidigungsfähig machen und die Ukraine unterstützen. Wir wissen, Putin hat seine Ziele nicht verändert. Was in der Ukraine passiert ist, kann überall in Europa passieren und EU- und NATO-Länder beeinflussen. Manöver in Rumänien, die Ukraine und der Krieg sind nicht weit. Doch je weiter man sich von hier entfernt, umso kippeliger wird die Bereitschaft zur Unterstützung über Worte hinaus. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die Herausforderungen, vor denen wir in der südlichen Nachbarschaft stehen, ein wenig anders sind als an der östlichen Flanke. Ungarn spricht es klarer aus. Europa aufrüsten, ja sicher. Geld und Waffen für die Ukraine? Nein.
Tina Hassel in Brüssel. Tina, wir haben es gerade schon so ein bisschen gehört. Die EU ist sich grundsätzlich einig, dass sie schnell aufrüsten muss. Wie einig ist sie sich bei der Umsetzung?
Naja, Jessie, da wird's kompliziert. Beim Ziel, dass man sich bis 2030 zur Not auch ohne die USA verteidigen können muss und dass man dafür massiv aufrüsten will, da ist man sich einig, denn ab 2030 könnte Russland ein europäisches Land angreifen, hat es hier wieder geheißen. Bei der Frage aber, wo das Geld herkommen soll, da hört die Einigkeit dann auch schon wieder auf. Vielen südeuropäischen Ländern wie Frankreich oder Spanien reicht die günstigen Kredite in Höhe von 150 Milliarden nicht, die Kommission ja jetzt für Rüstungsprojekte anbietet. Das wird viel zu wenig, viel zu unambitioniert. Die wollen, dass wieder gemeinsame Schulden aufgenommen werden, wie während Corona. Das aber lehnen ja Deutschland und die Niederlande bislang vehement ab. Und generell kann man sagen, je weiter der Krieg entfernt ist, wie in Südeuropa, desto geringer ist das Gefühl der Bedrohung und der Solidarität mit der Ukraine. Die Ungarn machen da schon gar nicht mit. Und die Osteuropäer, die machen Druck und die sagen mit Blick auf Italien und Co., wir haben euch bei Corona unterstützt, jetzt gilt die Solidarität in die andere Richtung.
Mhm. Vielen Dank, Tina Hassel in Brüssel. Waren das noch Zeiten, als man die nächste Telefonzelle aufsuchen musste, um sich über mehr als Rufweite mitzuteilen? Mit dem tragbaren Telefon wurde alles viel praktischer und schwieriger zugleich. Denn das Smartphone ist ja mittlerweile mehr als nur ein Telefonapparat. Es ist ständiger Begleiter, bester Freund und eine wahnsinnige Ablenkungsquelle für Erwachsene wie Kinder. Aber während Erwachsene nun mal für sich selbst verantwortlich sind, wird bei Jüngeren immer wieder über Smartphone-Verbote diskutiert. Nun will Hessen die private Handynutzung an Schulen grundsätzlich untersagen. Alex Jakubowski.
Smartphones in der Schule, ja oder nein? Bisher musste das jede Schule für sich entscheiden. Jetzt will man in Hessen ein Handyverbot per Gesetz regeln. In Grundschulen wird die private Nutzung von Handys verboten. An weiterführenden Schulen soll es Ausnahmen geben, so wie bereits jetzt an der Kopernikus-Schule in Freigericht bei Hanau.
Die Jahrgänge 5 und 6 sollen das Smartphone den ganzen Vormittag nicht gebrauchen. Es bleibt in den Taschen. Ja, ab den Jahrgängen 7 ist es etwas gelockert, aber es geht darum, dass die Lehrerinnen und Lehrer anweisen, wenn das Smartphone gebraucht werden soll. Für die gymnasiale Oberstufe gilt die Regel, die dürfen sehr, sehr eigenverantwortlich mit den Geräten umgehen.
In einigen Schulen, wo Ähnliches bereits gilt, wurde bislang in den Pausen kontrolliert. Smartphones wurden im Zweifel einkassiert. Schüler sollen sich miteinander unterhalten und nicht am Handy hängen. Viele begrüßen das sogar.
Ich finde, dass das geplante Handyverbot ein wichtiger Schritt ist, um die Handynutzung allgemein einzuschränken während der Schulzeit und vielleicht auch die Schüler in eine andere Richtung zu lenken.
Ich erachte es in der Mittelstufe durchaus als sinnvoll, da ich, als ich in der Mittelstufe war, viel mitbekommen habe, dass vor allem in den Pausen das Handy benutzt wird, anstatt sich dann mit den Mitschülern auszutauschen.
Im Unterricht sollen Handys genutzt werden dürfen, wenn die Lehrkräfte das für sinnvoll halten. Bei Verstößen können die Lehrer Handys einsammeln, müssen sie aber zum Unterrichtsende wieder aushändigen.
So, ein weiteres vom Tage, jetzt ganz kompakt mit dir, Juliane Harika.
Ja, in der Türkei dauern die Proteste an. Trotz eines Demonstrationsverbotes gingen erneut Tausende auf die Straße. Sie wenden sich gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu, der bei der nächsten Präsidentenwahl antreten sollte. Begründet wurde die Festnahme mit Korruptionsvorwürfen. Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen fort. Die Luftwaffe beschoss nach eigenen Angaben Stellungen der Terrororganisation Hamas. Auch Bodentruppen sind im Einsatz. Die palästinensische Gesundheitsbehörde, die der Hamas untersteht, sprach von 90 Toten. Die Terrororganisation startete Gegenangriffe. Die scheidende Bundesaußenministerin Baerbock hat Syrien besucht, zum zweiten Mal seit dem Sturz des Machthabers Assad vor 3 Monaten. In der Hauptstadt Damaskus nahm Baerbock die deutsche Botschaft wieder in Betrieb. Sie war während des Bürgerkrieges 13 Jahre lang geschlossen.
Thomas Bach war 12 Jahre lang der Herr der Ringe als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees IOC. Jetzt zum Abschied wurde der 71-Jährige überschüttet mit Lobesreden. Außerhalb des IOC allerdings ist seit Jahren auch weniger Freundliches zu hören. Er habe sich den Autokraten der Welt angedient und auch seine eigene Machtfülle stets erweitert, so die Kritik. Dass sich mit Bachs Abgang nun viel ändert beim IOC, das ist nicht zu erwarten. Seine Wunschkandidatin beerbt ihn nämlich. Robert Kempe und Jochen Läufgens.
Sie ist die Frau, die das IOC in Zukunft führen soll. Kirsty Coventry aus Simbabwe. Gewählt im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit. Ich werde jeden von euch stolz machen. Und in der Entscheidung bestätigen, die ihr heute getroffen habt. Vielen Dank von ganzem Herzen.
Thank you from the bottom of my heart.
Bereits als Athletin sammelte Coventry olympische Meriten. 2004 und 2008 gewann sie im Schwimmen olympisches Gold über 200 Meter Rücken, wurde so auch zur Vorzeigeathletin von Simbabwes damaligem Diktator Robert Mugabe. Unter Mugabes Nachfolger ist sie derzeit Sportministerin von Simbabwe, in einem Land mit weiterhin problematischer Menschenrechtssituation. Vor allem einer der 6 Mitbewerber um die Präsidentschaft rechnete sich bis zuletzt Chancen aus, Juan Antonio Samaranch Jr. Nach der Wahl wurde schnell Einigkeit beschworen. Die IOC-Mitglieder wollten eine Veränderung hin zu einer anderen Generation, einem anderen Kontinent, einem anderen Geschlecht. Also ist das ein gutes Resultat. Auf die neue Präsidentin warten nun große Herausforderungen. Etwa die Frage um die Zulassung russischer Athleten trotz des Kriegs gegen die Ukraine oder der Umgang mit US-Präsident Trump im Vorfeld der Spiele 2028 in Los Angeles.
Uns bleibt das Wetter. Morgen wieder viel Sonne, im Südwesten dichtere Wolken bei 17 bis 23 Grad. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Aber jetzt zurück zu Esther und Bastian. Schöne Grüße gehen raus.